Und da bin ich so ausgetickt, nachzugucken im Internet unter Markus Lanz, Karl von Tiedemann, und habe ihn so ausgezählt, weil ich lasse mir sowas nicht gefallen. Wir hatten eine Vereinbarung getroffen, du kannst mich nicht anscheißen, ohne dass du zurückgeschossen wirst.
Guten Tag, hier ist die Grauzone. Carlo von Tiedemann ist da.
Darf ich sagen, dass ich mich freue, dich zu sehen? Ich sehe dich eigentlich viel zu selten. Ich sehe dich einmal die Woche, aber du willst es ja nicht mehr.
Du bist der Einzige, der das sagt, ich sehe dich viel zu
selten. Nein, wirklich, ja, genau. Ja. Ich würde auch gerne Kinder haben von dir, aber du sagst einfach, nein, es ist vorbei, du bist so alt. Und, ja. Aber wir haben ja auch eine Basis gefunden, die für mich also eine sehr spaßige, schöne, informative, unterhaltsame, auch mal tiefgehende Basis ist. Und jetzt bist du dran.
Ja, die biologische Uhr hat ausgetickt bei mir. Carlo, ich bin richtig fertig. Also mir zehren jetzt so die kleinen Sachen. So Wäsche machen, jeden Tag dreimal Wäsche machen, wobei ich denke, so Kinder im Homeoffice könnten vielleicht auch einfach mal eine Unterhose eine Woche tragen, das würde mich sehr entlasten. Mhm. Dann so Spülmaschine ausräumen, zwei, dreimal am Tag, ich kann nicht mehr. Aber da kommst du ja ins Spiel, du bist ja so ein Spülmaschinentyp, hast du mir schon mal erzählt. Und vielleicht, wenn wir untereinander einfach mal so die persönlichen Beschränkungen mal auflockern könnten, wie anderen das auch gerade machen und sagen, du kommst einfach mal zwei,
ich könnte dir helfen. Ja, ich würde auch für die Unterhosen mich zuständig fühlen, weil ich ja auch vierfacher Vater bin.
Kannst du waschen?
Ich kann mich, waschen kann ich auch, ja. Mhm. Ich kann mich auch farblich orientieren an Unterhosen, wenn sie eben eine sehr andere Farbe angenommen haben, sollten sie gewaschen werden.
Richtig.
Da gibt es ja verschiedene Schattierungen der Farbgebung. Dann muss ich mal rein in die Maschine, die Unterhose.
Aber nicht täglich.
Nicht der, also ich bin ja einer wie Karl Lagerfeld, aber nicht so hart. Der hatte ja jeden Tag eine an, logischerweise, und hat sie weggeschmissen.
Und was heißt?
Lagerfeld hatte pro Tag eine Unterhose, die verschwand auf Nimmerwiedersehen. Ich habe keine Ahnung, Souvenir, was immer auch. Aber nein, ich habe 6 oder 8 oder 10 Paar und bin sehr stolz darauf, weil sie sind elegant geschnitten und diesem Körper angepasst.
Aber du wirfst sie weg?
Nein, sie kommt in die Wäsche, selbstverständlich,
nein, okay.
Bitte dich.
Ja gut, du weißt ja, dein Ruf als Klimakumpel steht weiterhin
geht gar nicht sonst.
Auf dem Spiel. Gut, du kommst rum zum Spülmaschine ausräumen, das würde mich in dieser Krise sehr entlasten.
Du bist immer noch gebeutelt, ne? Ja, genau.
Ich bin, ja, und also ich sag jetzt mal was wir haben ja immer so ein bisschen überlegen uns vorher, worüber wir so reden, und das, was ich dir jetzt sage, das steht nicht in unserem Skript, aber im Moment wird ja alles hochgefahren und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen überholt, weil während die Dauercamper auf Amrum jetzt langsam den Rollrasen ausrollen, sitze ich halt immer noch zu Hause bei 4 bis 5 Stunden Schlaf, habe 2 Kinder zu beschulen und arbeite und denke, ich sehe überhaupt kein Land. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so in so einem Ungleichgewicht, weißt du, was ich meine? Bei mir, um mich herum wird alles hochgefahren, nur ich bin immer noch so unfassbar runtergefahren. Wie macht mir das Angst? Wie ist das bei dir?
Also bei mir ist es so, Steffi, und ich versuche das mal in möglichst ernste Worte, obwohl es mir schwerfällt, ernst zu sein.
Dann musst du nicht.
Weil ich dafür einfach, ich glaube, einfach so ein verlachter Typ bin, was das Leben angeht. Ich sehe, dass Corona auch an mir knabbert, aber ich lasse Corona nicht an mir knabbern. Die Sorgen, die du hast, die ich sehr, sehr ernst nehme. Und
das klingt jetzt aber auch so ein
bisschen. Nein, wo ich wirklich sage, verdammt nochmal, das ist mit 2 Kindern, und du hast mir erzählt alles. Und die täglichen Aufgaben, die du hast, die habe ich nicht. Ich gehe morgens zum Sender, komme nachmittags wieder, versuche mich ein bisschen nützlich zu machen, indem ich irgendwie in der Küche irgendwas mache und den Müll rausbringe und die berühmte Geschirrspülmaschine, und versuche meiner Frau und meinen beiden Kindern guter Vater zu sein, wie auch immer. Aber ich lasse mich nicht anstecken von diesem verdammten Virus. Außerdem hast du recht, es kommt langsam, aber sicher mehr Licht ins Dunkel. Und wenn du mir eben erzählst, dass jetzt in Amrum die Rollrasen ausgerollt werden, was ich übrigens geil finde, und du selbst merkst aber wenig davon, weil deine Aufgaben täglich die gleichen sind, dann kann ich einfach nur sagen, ich wünsche dir, dass du meine eiserne Disziplin und meinen eisernen Optimismus hast. Ich weiß wirklich nicht, ob ich zu dieser Arroganz fähig bin, wenn ich jetzt sage, mich kann nichts im Leben erschüttern. Ich kann nichts ändern. Punkt. Ich füge mich. Ende aus.
Und wegen dieses ungebrochenen Positivismus treffe ich dich ja jede Woche.
Ja, siehst du.
Es ist Grauzone-Zeit und wir spielen wieder Solo. Letzte Woche waren wir ja mit Besuch. war mit Besuch. Sehr schön. Das war schön.
Ja.
Hast du das denn auch voll gut verdaut? Ich hatte so das Gefühl, du bist so ein bisschen jung. Die Leute, die sich einbilden, sie wären jung und hip, die sagen starstruck. Also, dass du wirklich ja, ein großer Fan bist.
Ja, ich habe gedacht, ich spinne, als du mir das geschrieben hast. Das hört sich so an, wie ich wäre ihm in den Arsch gekrochen.
Nein, aber richtig begeistert.
Ich bin begeistert von Tim, weil er viel geleistet hat. Und wir haben ja mitbekommen, wenn man ein bisschen zugehört hat, aus einem Nobody ist ein Verybody geworden. Der ist ein großartiger, natürlich haut er ein bisschen auf die Kacke, ich bin nur Koch. Er ist ein kluger Mensch, der andere Menschen wirklich fangen kann, ein Menschenfänger im besten Sinne des Wortes. Ich mache ihn wahnsinnig gerne und das habe ich ihm auch gezeigt. Wenn jetzt, mir fehlt komischerweise gerade ein Markus Lanz oder irgendjemand anders sitzen würde, würde ich ihn anders annehmen.
Ich habe dir vorhin erzählt, dass Tim Meltzer die Woche bei Lanz war.
Ja.
Deshalb fällt der Markus Lanz ein. Und das ist jetzt halt, dass er jetzt auch verbrannt ist, der Tim Meltzer. Also früher hat er geile Sachen gemacht, aber jetzt war er bei Lanz.
Ja, genau. Ich weiß auch, dass ich hätte es nicht anreißen dürfen.
Musst du nicht.
Aber ich mache es gerne. Ich war bei Markus Lanz zweimal. Das erste Mal wieder einmal und das letzte Mal, da habe ich auch das letzte Mal über meine Drogenvergangenheit zu reden. Und dann war ich wieder bei ihm als ehemaliger Stadionsprecher beim HSV. Da ging es um irgendwie eine, wir spielten noch Fußball. Der Hamburger Sportverein durfte noch Fußball spielen, wie alle anderen Kicker auf der Welt. Und die Welt war in Ordnung, weil der Ball rollte. Und dann sagte er zu mir, du warst ein toller Stadionsprecher und dein Leben ist in Ordnung. Ja, sagte Markus, mein Leben ist in Ordnung. Das war aber nicht immer so. Mit einer Berufstrauerstimme. Und da bin ich so ausgetickt, nachzugucken im Internet unter Markus Lanz, gerade von Tiedemann, und habe ihn so ausgezählt, weil ich lasse mir sowas nicht gefallen. Wir hatten eine Vereinbarung getroffen, dass das Thema Drogen ein für alle Mal gestorben ist. Und er hat wieder angefangen, mit seinem Schippchen da rein zu muckeln in dieses Thema. Und da habe ich ihm so wirklich Konter gegeben vom Feinsten. Das ist bis auf alle Ewigkeiten im Netz. Und das freut mich. Und darauf bin ich stolz, weil du kannst mich nicht anscheißen, ohne dass du zurückgeschossen wirst. Und lass mich das noch eins sagen. Und natürlich. Bei Tim hatte ich keine Möglichkeit, in irgendeiner Form zu kontrieren, weil ich finde, das, was er sagt, ist durchweg vernünftig und ich höre ihm zu. Das Einzige war, hatten wir jemals die Gelegenheit, ihm eine Frage zu stellen?
Er war ein bisschen still. doch, ich habe zwei, drei Fragen gestellt. Und die hat er auch hat er gut beantwortet.
Doch, ja, genau.
Ich hat er schon zugehört.
Die Wortanteiligkeit war, aber das ist eben Tim Meltzer, der redet und er redet kluge Sachen und er ist ein toller Bursche.
Und dann habt ihr oder sie oder keine Ahnung, wer zuhört, auch dann noch so einen kleinen Surf-Tipp für lange Corona-Abende. Markus Lanz und Carlo von Tiedemann googeln.
Ja,
aber das ist schön, dass du sagst, weil Millionen fragen sich immer, wo ist eigentlich die Ecke und die Kante bei Markus Lanz? Der muss doch irgendwas, der muss doch Leichen im Keller haben. Und jetzt haben wir zumindest eine ausgegraben. Vielen Dank dafür. Was mir bei Tim Meltzer aufgefallen ist, und du hast es gar nicht so richtig durchgeholt, er hat dein, was auch immer du mal gekocht hast, ich weiß nicht, ob du schon mal was gekocht hast, aber deine Kochkünste mit dem Corona-Virus verglichen. Ist dir das eigentlich aufgefallen?
Nein, das ist an mir vorbeigegangen. Mega frech. Nein, das ist an mir vorbeigegangen.
Er hat gesagt, wenn man das, was du gekocht hast, überlebt, dann überlebt man auch das Corona-Virus.
Ja, genau. Stimmt. Na, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Selbst wenn ich es wahrgenommen hätte, glaube ich, hätte ich darauf gar nicht sagen können, weil
Aber es schwang ein bisschen durch, dass du hast zumindest so reagiert, als hättest du noch nie gekocht. Hast du noch nie gekocht, Carlo?
Steffi, ich kann nichts
wirklich
kochen.
Nicht?
Nein, ich kann Brote schmieren und ich kann Spiegeleier machen und ich kann einen Hawaii Toast machen. Das ist gerade noch so.
Ja. Den Hawaii Toast. Die Jüngeren erinnern sich da nicht mehr dran, was ein Toast dabei ist.
Die Älteren
werden
wissen.
Steht eben im Ragoffin.
Genau, ja, genau.
Was ist denn Toast
kurz
dabei?
Kurz nach dem Krieg, also zwei Toastscheiben übereinander und dazwischen dann ein bisschen gekochten Schinken und ein Spiegelei. Und,
Spiegelei? Ich kann eine Ananas.
Nein, auch, das wollte ich gerade sagen. Gekochter Schinken, Spiegelei und dazwischen Ananas. Und dann kannst du es eben auch noch variieren mit irgendwie auch noch ein bisschen. Jetzt, also Ich habe früher meine Lieblingsspeise, und wahrscheinlich hat meine Mutter, Gott hab sie besonders selig, weil sie war eine tolle Frau, sie hat mich damals immer satt bekommen mit ein Schwarzbrot mit Ölsardinen und auf den Ölsardinen Zwiebelquark. Und jetzt kommst du.
Ja, finde ich, klingt aber ganz vernünftig, also im Gegensatz zum Toast-Hawaii.
Findest du es wirklich auf Sardellen?
Ja, also Zwiebelquark? Würzig. Also das würde ich mal ausprobieren, ehrlich. Was ist denn Zwiebelquark? Also Quark mit Zwiebeln? Ja,
ja, stinkt schon mal von Haus aus. Ja. Und dann eben dann Sardellen und das eben aufeinander geschichtet und eine Doppelstulle und dann ab dafür. Und dann hattest du eben 3 Tage lang Ruhe, weil keiner sich in deine Nähe traut.
Kennst du das, wenn du was mit Zwiebeln in die Spülmaschine geräumt hast, also wo die Zwiebeln vorher im Mülleimer gelandet sind und du hast dann die Teller mit Zwiebeln in die Spülmaschine geräumt und dann machst du die Spülmaschine auf und denkst, ich rieche nach Schweiß und dann stellst du fest, es ist nur die Spülmaschine?
Nee. Nein, also ich bin auch einer,
ich
der...
Schon.
Ja, so, nein. Ich bin einer, der, wenn er einräumt, die Teller von uns hier, vorher abspült. Mhm. Also ich, im Prinzip sind meine Teller, bevor sie in meine Spüle kommen, sind blitzblank.
Sauberer dann, als nachher.
So.
Okay, ich wollte nochmal auf den Toast Hawaii zurückkommen. Das Wichtige am Toast Hawaii, nur falls das jemand nachmachen möchte, der das bisher vergessen hat, irgendwie, es ist ein Toast, es ist Schinken, bei dir kommt aus welchem Grund auch immer ein Spiegelei dazwischen, gut, weil du es halt kannst.
Unbedingt.
Und Ananas und dann ist ganz wichtig, Scheibletten. Richtig, ne?
Unbedingt.
Ja.
Scheiblettenkäse, natürlich. Eines von 5, 6, 7, 8, 9
Zutaten. Das ist so Analogkäse mit sehr viel E-Zusatzstoffen.
Ja. Also der du bist vielleicht besser im Schätzen von Höhen. Und mein Hawaii-Toast hat ungefähr diese Höhe. Das sind 8 bis 10 Zentimeter. Nee.
Ja, so. Ich bin ja so schlecht in Größen.
Ja,
das ist so wie 2 Schnapsgläser aufeinander.
Ja, okay, kann man sagen, genau. Die Größe hat er, also wenn du das Maul aufmachst, kannst du ihn nicht, sozusagen von vorne, weil geht nicht, du musst von der Seite knabbern. Aber er hat schon eine Mächtigkeit.
Also für ein Rezeptbuch reicht das jetzt noch nicht, aber vielleicht können wir mal einen Insta-Post zum Toast Hawaii machen.
Ja.
Und Sardellen mit Quark.
Genau.
Aber kannst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr essen.
Kann ich nicht mehr essen und ansonsten, um deine Frage zu beantworten, kann ich nicht kochen.
Aber würdest du nicht gerne mal was kochen?
Nö.
Nö. Okay, ja.
Nee.
Es besteht keine Notwendigkeit.
Nein, es besteht keine Notwendigkeit, weil meine Frau macht sein, dass ich eine faule Socke bin, eben so fantastisch kocht. Sie kocht wahnsinnig gern. Mein Sohn, seitdem er in Italien in Florenz Kunst studiert, in einer WG, hat fantastisch kochen gelernt. Und meine Tochter, Klammer auf 16, ist fantastisch, auch im Zubereiten von eigenen Rezepten. Was soll denn jetzt der Alte da? Ich meine, der Alte, wir haben eine rote Linie in der Küche, wenn Papa die rote Linie überschreitet und das ist für einen Mann mit der Schönste, was es gibt, heißt es nur, raus, du störst. Mehr geht doch gar nicht.
Gut. Ja, gut. Das, wir müssen noch einen Punkt suchen, wo wir so ein bisschen so die Geschlechterrollen aufbrechen. An dieser Stelle sehe ich, komme ich nicht weiter.
Ich setze mich in der Ecke und sehe verdammt gut aus und lese ein Buch.
Jetzt ich habe das also so empfunden, dass du so ein großer Fan von Tim Meltzer bist. Und da habe ich mich gefragt, wenn Tim Meltzer und du euch auf der Straße treffen, wer macht ein Selfie mit wem?
Nein, ich dachte, beide nicht.
Nee. Also, von wem bist du denn richtig Fan? Mit wem würdest du denn so weit gehen, ein Selfie zu machen? Oder gehst du?
Also, nee, komischerweise. Ja. Doch, warte mal, ich habe ein Selfie gemacht und zwar hatten wir den zu Gast bei uns im Radio. Oh Mann, das kommt mir nicht. Ein deutscher Schauspieler, der in Christoph Waltz.
Oh ja.
Österreicher. Christoph Waltz.
Wir sind ja bei einem österreichischen Gast.
Ja, genau. Wir grüßen immer wieder unseren Freund Christoph, der dahin sitzt und uns eben die Gastfreundschaft. Christoph, fühl dich von uns heftig gegrüßt. Ich sehe nur so deine Hände und er ist am Ackern da. Nein, Christoph Waltz, genau. Das war für mich, warum eigentlich? Da hatte er den ersten Oscar bekommen. Ja, genau. Ja, genau.
Ja.
Und war bei uns zu Gast und mit dem habe ich ein Selfie gemacht. Und zwar, das war für mich einfach ein Wunsch. Und ansonsten habe ich das nie erlebt, dass in mir irgendwas keimt. Oh, ich will ein Foto mit dir haben.
Nee. Aber machen Leute mit dir Selfies?
Ja, ohne Ende.
Ja, ne?
Ohne Ende. Finde ich auch gut so. Ohne Ende.
Auch auf der Straße? Nee.
Ja, logisch. Schon.
Wirklich?
Ja, natürlich. Ja.
Mit mir hat auch mal jemand ein Selfie gemacht. Der DJ von den Beginnern. Das fand ich irgendwie falsch rum, aber er wollte seiner Frau sagen, dass er mich getroffen hat.
Ist doch geil. Ich habe übrigens auch schon gesagt, Chevy, das weißt du, das soll auch gar nicht. Ich würde mit dir wahnsinnig gerne mal eine ganz lange, schmutzige, tolle und eine nachhaltige Sendung machen, weil du sowas von irre Gedanken im Kopf hast, die du auch formulieren kannst. Und das, deswegen mache ich mir auch diesen. Ich habe dir auch geschrieben, ich war immer Einzelkämpfer in meinem Leben.
Ja.
Und mit dir lasse ich mich zum ersten Mal auf sein, hoffentlich noch lange gehen das Projekt ein, weil ich habe nie jemanden, das hört sich das komisch an, nie jemanden gebraucht als Kommunikationspartner. Natürlich in der Ehe ja, in der Partnerschaft. Aber zum Arbeiten bin ich immer einer lohnsam kommen bei, lass mich es bitte machen, weil nicht, weil ich nicht teilen kann, sondern weil ich mich am wohlsten fühle, wenn ich selbst vor dem Mikrofon stehe oder vor der Kamera. Ich brauche keinen Partner.
Ja.
Und bei dir ist was anderes. Das darfst du als Kompliment.
Das hat mich, du hast mir das ja geschrieben und ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Hast
das
hat mich eingerahmt?
Ganz glücklich gemacht.
Du hast es eingerahmt? Nee,
jetzt habe ich nicht eingerahmt, aber das ist schon, das würde ich jetzt nicht direkt löschen.
So.
Das hat mich schon sehr glücklich gemacht. So. Beim Thema Prominente und beim Thema Carlo von Tiedemann sind mir zwei Leute eingefallen und dann dachte ich, vielleicht weißt du ja eigentlich, was die eigentlich machen. Zum einen Freddie Quinn und zum anderen Michael Ammer. Weißt du, was die heute machen?
Freddie Quinn.
Der ist total verschwunden. Ne? Also der ist ja schon sehr alt.
Freddie Quinn müsste Mitte, Ende 80 sein. Tauchte neulich irgendwo mal auf in der Kassette. Er hat sich gerne und freiwillig fotografieren lassen. Der war ja immer sehr.
Ja, der wollte
Freddie
das.
Schwierig gewesen, immer schwierig gewesen. Und Michael Ammer, komischerweise, wurde mir immer zugeordnet. Ich war nicht auf einer einzigen Party von ihm.
Ja, genau. Aber da würde ich mir aber Gedanken machen. Also Michael Ammer war, um das mal zu erklären, wer den nicht kennt, das war so ein Partykönig der 90er. Damals war in Hamburg noch richtig was los, ne?
Ja.
Also das war halb seine Gesellschaft. Du wirst dich da besser auskennen als ich. Und Michael Ammer hat Partys veranstaltet und sah immer schon sehr schmierlappig aus. Und hat auch für dolle Geschichten gesorgt damals.
Ja,
ne?
Das war Sex and Drugs and Rock'n'Roll in Reinkultur. Und was mich immer fasziniert hat bei der Figur von Michael Ammer, den ich wirklich, ich glaube, ein oder zweimal nicht mal für ein Smalltalk, sondern Tag, Alter, Moin, Hi und dann aneinander vorbeigegangen, gesehen habe, der immer so liebevoll über seine Mutter redet. Ich glaube, die Mama lebt in Gestacht. Und eine Zeit lang lebte er dann wieder bei Mama gesagt. Und das war für mich so eine Diskrepanz. Ein Mann, der ein wildes Partyleben mit allem drum und dran organisiert hat. Und der dann plötzlich auf der anderen Seite von seiner Mami redet. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie ganz toll. Das hat mich ja, angehört.
Guck mal, so unterschiedlich, unterschiedlich ist die Rezeption. Ich finde das unfassbar furchtbar. So.
Ja, und dann, das meine ich ja, der war, weiß Gott, kein Kirchenknabe. Aber dass er von der Mama dann immer redet, das.
Aber willst du, also ich möchte mit so jemandem keinen engen Kontakt haben. Also wenn ich mir überlege, also als Mann wäre der so schon mal doppelt und dreifach ausgeschieden. Erstens ein Schmierlappen. Zweitens jemand, der sich jede Nacht rumtreibt und dann zu seiner Mutter rennt.
Geht gar nicht.
Nee.
Nein, aber er ist ja nicht zu Mama gerannt, sondern er hat einfach gut von ihr geredet.
Ja.
Und das passte für mich überhaupt nicht, weil er sehr ausschweifend, alter Falter, hat er Partys gegeben. Ich war nie auf einer einzigen. Ich war auf keiner Ammer-Party. Ich schwör's dir, ich hätte es sagen können.
Das enttäuscht mich natürlich nachhaltig, aber hätte ich gedacht. So.
Nee,
aber
nee.
Der ist total verrückt.
Ich war auf anderen, wo auch all das stattfand, was Ammer verzogen hat. Logisch.
Ammer,
aber nicht bei Ammer.
Total verschwunden, oder? Hast du nochmal was von ihm?
Nein,
nicht mal bei Promis unter Palmen oder so, hat man den wieder gesehen oder so.
Und bei Freddy war es so,
Freddy
Quinn, der in seiner großen Zeit, Paloma und Junge, komm mal wieder, da hat er den Ruf gehabt, sehr schwierig zu sein, was ich sehr oft miterleben durfte in Studios, in denen wir gemeinsam gedreht haben, dass er von sich aus den Star hat sehr raushängen lassen.
Ach so, ich dachte, er wäre so menschenscheu gewesen.
Nein.
Okay.
Ganz im Gegenteil.
Okay.
Ganz im Gegenteil. Also Freddy hatte den Ruf, den er hatte. Er war ja zweifelsohne ein ganz, ganz großer im Showgeschäft. Das hat er auch andere spüren lassen.
Ja, und ich fürchte, das nächste Mal, wenn man von ihm hört, dann hört man nichts Gutes. Deshalb habe ich gedacht, ich frage mal zwischendurch bei dir nach, mache ich nächste Woche nochmal.
Solange ihn es noch gibt. Also.
Ja, genau. Ja. Ja, so. Hast du das Thema Hygienedemos und Verschwörungstheorien schon mal ein bisschen durchgeholt?
Ja.
Hast du dich da mal ein bisschen schlau gemacht, was da abgeht? Das ist eine interessante Community.
Nein, passt mit rein, nicht weil ich wortvoll bin oder weil ich desinformiert bin, passt rein in das Thema Corona, was ich ablehne. Ich habe Corona zur Kenntnis genommen. Ich bin einer, der die Reinlichkeitsgebote verinnerlicht hat. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe Mitleid mit uns allen. Wir sind in einer Mausefalle. Wir sind wie im Knast und wir müssen da wieder raus, Ende der Durchsage. Aber jetzt, wen ich jetzt drauf habe, aber wirklich drauf habe, ist Olaf Scholz, der bei Anne Will gesagt hat, noch 2 Jahre. Ich hätte kotzen können vom Fernseher.
Aber weißt du, das ist auch so ein bisschen das Problem des unbeschränkten Zugriffs auf Medien im Allgemeinen. Also darfst du ganz vielen Virologen und Wirtschaftsweisen und so, da, wenn du das immer ungefiltert für dich nimmst, dann ist das immer
deprimierend. Du hast aber die Reaktion von Anne Will bemerkt, nicht? Die nachgefragt hat.
Habe ich nicht gesehen.
Olaf Scholz sagte, wir haben mit Corona noch 2 Jahre zu tun. Ja. Daraufhin hat Anne Will gesagt, sie haben nicht eben 2 Jahre gesagt. Doch, hat unser Vize gesagt. Unser Vize-Kaspar, ich habe 2 Jahre gesagt. Und das finde ich...
Aber er ist ja für Wirtschaft zuständig, für Wirtschaft und Finanzen. Also es geht ja darum, was da noch alles hinten rankommt.
Das steht egal. Hauptsache... warte mal, das kannst du rausschneiden.
Ja, ich schneide alles raus.
Du sollst nicht alles rausschneiden. Ich möchte, dass du nicht alles rausschneidest. Ich finde aber, dass es einfach wieder diese Panikmache ist. Jetzt reden wir schon von 2 Jahren, als wir anfingen mit unserem wunderschönen Podcast vor 8 Wochen, fingen wir auch an mit Corona und da haben wir gesagt, irgendwann gegen Ende des Jahres.
Meinst du, es liegt an uns?
Nein. Aber jetzt,
Moment mal.
Kriegst du von dem zweithöchsten Politiker in Deutschland schon die Perspektive vor den Latz geknallt 2 Jahre. Absolute Scheiße von ihm. So.
Und die Woche haben die Friseure aufgemacht. Das war doch wunderschön. Ich habe so schöne Bilder gesehen, wie Friseure total Bock hatten zu arbeiten und Kunden glücklich waren.
Bist du denn informiert über die Details? Also meine Details, womit ich große Schwierigkeiten habe. Einmal muss man sich die Haare waschen lassen. Mhm. Ich bin seit 38 Jahren bei meinem Freund Nick. Er ist seit 38 Jahren sein ältester Kunde und wascht mir jeden Tag von Haus aus die Haare, muss also nicht im Frisiersalon nochmal die Haare waschen. Und dann darf man sich auch nicht unterhalten.
Ja, doch, du darfst dich schon unterhalten.
Ja?
Ja.
Die Kommunikation soll auf ein sparsames runtergefahren werden. Mhm. Er ist ungefähr wie ich, deswegen verstehen wir uns so. Man kann als Mensch 20 Minuten ohne Punkt und auch ohne Komma reden. Das machen wir beide zu gleicher Zeit.
Ja, vielleicht müsst ihr euch ein bisschen einschränken, sonst ist der Mundschutz ja auch irgendwann so durchgelullert.
Ja, eben.
Ja, da musst du ein bisschen gucken, dass er zwischendurch mal Luft tut.
Und außerdem, wie mache ich das denn? Jetzt habe ich rechts und links, habe ich denn die Schlaufe vom Mundschutz, jetzt will er rechts an mein Haupthaar, an dem ich sie hänge übrigens, das muss ich nur weg. Und da muss ich die Schlaufe wahrscheinlich wegmachen vom Ohr und mir dann mit der Hand, mit der freien Hand, muss ich mir so verwundern.
Wir haben ja einen Friseur unten im Haus, die kriegen das ganz gut hin, mach dir da mal keine Sorgen.
Na gut.
Also was ich wirklich das Schönste finde, alle freuen sich ja, ihren Friseur wiederzusehen. Wenn man sich die Haare schneiden würde beim Landesbetrieb Verkehr oder so, oder bei der Kfz-Zulassungsstelle oder im Bezirksamt, ich glaube, da wäre die Freude einfach nicht so groß gewesen, weil die Stimmung einfach nicht so gut ist.
Ist denn bei euch Frauen, haben denn Friseure bei euch Frauen einen Stellenwert, richtig?
Nee, also mir, ich gehe doch nur einmal im halben Jahr, wenn überhaupt. Also, also so eine richtige Beziehung, finde ich, findet nur zwischen Mann und Friseur statt.
Ja, nee, überhaupt nicht.
Natürlich.
Nein, bitte nicht. Also,
ihr lasst da auf jeden Fall mehr Geld.
Nein, wir lästern ab und lachen uns tot und zwischen.
Ja, ich sag ja, so eine emotionale Bindung findet
nur zwischen
Männern und Frauen.
Dass Frauen, dass es eben da mehr nach Schönheitsideal geht und nach vielleicht so. Ich habe ja auch erlebt, dass bei mir in meinem Friseursalon bei Nicke eben junge Frauen reinkommen, die dann Bilder haben von irgendwelchen amerikanischen Stars und sagen, guck mal, das möchte ich auch, so möchte ich auch aussehen und so. Das ist ja so toll. Aber das sind durchweg Frauen. Deswegen behaupte ich mal, dass Frauen eine intensivere, tiefere Bindung haben zu ihrem Friseur als für Kerle. Also, ich weiß nicht.
Das glaube ich nicht.
Okay.
Guck mal, ich habe gar keinen Friseur. Mein Friseur ist namenlos. Deiner heißt schon mal Nick. Da sehen wir es auch schon.
Ja, es gibt nur einen. Es gibt nur einen.
Ja. Wie nutzt du denn die neue Freiheit sonst? Friseur gehen?
Ich leide am meisten unter dem persönlichen Umfeld, dass ich zum Beispiel meine zweitälteste Tochter, meine geliebte Lisa, die übrigens am 20. Oktober, an dem Tag werde ich 77, ihr erstes Baby bekommen.
Du hast es angedeutet, aber du hast es niemals aufgelöst und ich wollte dich nicht fragen.
Ja, genau, ja, das ist...
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich bin noch so froh. Die darf ich nicht sehen, Steffi. Ich darf sie nicht sehen. Wir wollen jetzt uns verabreden fürs Wochenende, dass wir mal mit dem berühmten Abstand im Stadtpark gehen. Ich kann meine Tochter die ich über alles sehe, alle drei anderen, ich habe doch vier, ne? Genau, alle vier Kinder, die ich furchtbar liebe und ich darf sie nicht in den Arm nehmen. Genauso war es jetzt, letzten Sonntag waren wir bei meiner Ältesten eingeladen, der ganz, ganz harte Kern, in Schleswig-Holstein darf man das ja, bis zu 10 Leute mit großen
Eltern. Was?
Ja, das ist erlaubt.
Party Günther hat wieder zugeschlagen?
Nein, das ist richtig. Ich habe mir das auch von ihr per SMS schicken lassen, das ist eine richtige Verfügung. Ja. Vom MP Günther, für Schleswig-Holstein geht das, der harte Kern, durfte sich, hatten wir denn jetzt, was war das denn letzten Sonntag, war das irgendwie ein Feiertag?
Das war ein längeres Wochenende, weil ja der 1. Mai davor
war. Ja, irgendwie sowas, genau so. Wie. Und das war übrigens am 1. Mai, so am 1. Mai war so ein Feiertag.
Ich helfe gerne aus.
Ja, genau, so, ja, musst du auch. Worüber haben wir haben gerade geredet, wer bin ich und warum bin ich?
Nein,
genau.
Ihr habt euch mit 10 Leuten um einen Kasten Bier in den Stadtpark gesetzt.
Wir waren zu Hause eben mit großem Abstand auf der Terrasse, mit riesen Abstand und zwischendurch meine kleine, mittlerweile 3 Jahre alte Enkelin, die du nicht auf den Schoß nehmen darfst, der immer wieder gesagt wurde, du darfst jetzt nicht hin zu Opa und darunter leide ich. Ich leide nicht unter Kneipen, ich scheiße auf Kneipen, weil ich bin überhaupt seit 1000 Jahren
weg von Kneipen. Ja, du hast das abgearbeitet, das Thema.
Ja, aber in Jahrzehnten, gefühlten Jahrzehnten, ne? Mit einer Traumleber. Und bin jetzt, also das ist, nein, ich leide einfach darunter. Ich würde jetzt doch bei dir sagen, Steffi, es macht so Spaß, komm, Knudel, aber so. Nein, wir dürfen uns nicht nähern. Das ist für mich eben die Hauptstrafe, dass ich mich Menschen nicht nähern darf.
Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ich würde nämlich auch gerne, sagen wir mal, 1 oder 2 Kontaktpersonen haben, wo man dann die Infektionsketten nachvollziehen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwann wieder so sein wird. Anders geht das ja gar nicht. Man müsste ja in der Familie... Die Italiener.
Olaf Scholz, 2 Jahre.
Ja, gut, aber Olaf Scholz möchte auch 2 Jahre lang niemand knuddeln.
Nein,
das liegt ja vielleicht dann auch auf der Hand.
Ich kann mir vorstellen, ihn nie knuddeln.
Ja. Die 2 Jahre halte ich aus. Schade, ich dachte, wir machen uns mal gemeinsam demnächst, wenn die Tattoo-Studios so ab 18. Mai.
Ja, zum Beispiel.
Könnten wir uns mal so ein Partner-Tattoo stechen lassen?
Ja, eine Rose auf den Oberschenkel.
Das machen wir. Ja, nee, der Grauzone.
Das ist ja
so ein richtig geiles, oder? Wenn man sich tätowieren lässt, wenn es wieder, ja wieder geht. Ne?
Würdest du dir ein Tattoo stechen lassen? Hab dich ja nie nackig gesehen. Nee. Oder? Hast du Tattoos?
Aber das dürfte man machen. Man dürfte sich aus der Ferne ja nackig zeigen. Das wäre ja durchaus möglich.
Ja, stimmt.
Nein, ich habe keine. Nee.
Ja, ich auch nicht, komischerweise.
Blanko.
Ich bin ja. Ich bin ja in einer Zeit losgeworden, wo, ja doch, da gab es schon einige Tattoo-Studios, aber jetzt ist ja unfassbar. Aber
wenn du dir jetzt einstechen würdest,
das wäre nicht schlecht.
Gut, dann würde natürlich jemand sagen, ah, Carlo, überleg mal, irgendwann wird die Haut schlaff. Hast du dir das auch gut überlegt?
Die ist ja schon schlaff. Insofern wäre es ganz
gut. Ich spreche dich nochmal drauf an. Ich habe übrigens festgestellt, und ich möchte das unbedingt mal loswerden, Die fleißigsten Maskenträger, die ich so sehe, sind tatsächlich die, wo Leute vielleicht auch schon mal sagen, die sind vielleicht nicht so gut integriert, weißt du? So diese Leute, die vielleicht seit 2015 mit der Flüchtlingskrise zu uns gekommen sind oder so, die sehe ich immer mit Maske. Ich finde das richtig geil und die ziehen das echt komplett durch.
Ja, aber warum?
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wenn der Syrienkrieg mit Masken tragen, wie wenn man sich dagegen hätte so schützen können, dann wäre die Balkanroute leer geblieben. Die sind einfach, die sagen so, ist halt so. Ich muss halt aufpassen und so ist das. Die nehmen das mit einer Selbstverständlichkeit und.
Ja, aber es bringt ja nichts. Ich habe es gerade heute Morgen gehört bei unserem Arzt, der immer bei uns im Radio.
Wie, was bringt denn
nichts? Ob du die Maske draußen trägst oder bumm, es bringt ja nichts. Die Maske draußen bringt dir überhaupt
nichts.
Das
bringt dir nichts, aber du vergisst sie auch nicht anzulegen, wenn es dir wieder was
das
bringt.
Das ist richtig, so, ja, genau. Ne? Bei mir liegt sie auf dem Beifahrersitz, nur an den Bügeln angefasst, auf einem schönen Stück schneeweißem Papier.
Ja.
Und als ich heute Morgen unsere beiden Kaffee und die beiden schönen hier Laugenstangen.
Das machst du jede Woche. Und
mit Salz jede Woche.
Genauso schön.
Dann nehme ich vorher die Hörgeräte raus, leg mir die Maske an, dann gehe ich raus aus dem Laden und gehe zum Auto, lege die Hörgeräte wieder an, nachdem ich die Maske abgenommen habe, weil Besser ist es.
Kannst du mit Maske keine Hörgeräte tragen?
Mir ist etwas so Furchtbares passiert. Ich habe es bereits am Sonntag letzter Woche live bei uns im Radio erzählt.
Wenn es der eine oder andere verpasst hat,
ja, genau, es ist eine so geile Geschichte. Ich wollte mir Quarkspeise holen, weil ich ein großer Fan von Quarkspeise bin. Und
niemand isst Quarkspeise.
Doch, ich liebe Quarkspeise, weil sie ist frisch gemacht und sie schmeckt auch so frisch gemacht. Und ich liebe Quarkspeise.
Ja,
gut. Und Quarkspeise, und obwohl Quarkspeise könnte ich mir auch vorstellen, selbst zu machen.
Ja, guck mal. Ja.
Quarkspeise. Warum mache ich
das? Du musst dich öffnen. Ja, ja, finde ich, klingt gut.
Ich muss mich auch dem Quark gegenüber öffnen.
Ja.
Ja, genau. Und also ich mache es kurz und gehe in den Laden, hole mir zwei Quarkspeisen, eine Himbeer, eine Erdbeere, komme wieder raus und reiß mir die Maske vom Gesicht, hatte die Hörgeräte drin und das rechte Hörgerät fällt raus. Hängt an dem Bügel der Maske, fällt raus, jetzt Achtung, 2.500 Ditscher. Und das ist noch die mittlere Preisklasse. Es gibt also die billigen, dann die mittleren, die habe ich, und die superteuren. Die superteuren liegen bei rechts und links, weil die meisten von uns ja zwei Ohren haben, bei 10 Mill, bei mir 5 Mill. Ich habe schon mal eins verloren und da war die Versicherung kulant und hat mir die Hälfte...
Ah, das weiß ich noch, da so. Warst du richtig geknickt, ja.
Da war ich richtig geknickt. Und jetzt war dieses Hörgerät weg. Jetzt musst du dir das Szenario so vorstellen. Es fuhr gerade ein, Hallerstraße ist ja eine wirkliche Havelsrude, die ganzen geilen Automarken da, eine Panama.
Also du warst in Hamburg, du warst nicht
in der
tapferen Stadt Quickborn.
In der großen tapferen Metropole
Quickborn,
sondern in Hamburg, ja.
Und zwar da, wo die High Society lebt.
So, genau das. Und alle Automarken und schwerste Geräte und... Ein Panamera wollte gerade rückwärts, ich hau dem hinten drauf, sag, nein, hör auf, der stieg aus, was los? Und dann haben bestimmt 6, 7 Autofahrer in gebückter Haltung nach diesem 2, 3 Zentimeter großen Hörgerät gesucht. Der Verkehr kam zum Erliegen auf dem großen Parkplatz. Ich war völlig verzweifelt, wirklich panisch. Und habe dann irgendwann auch gesagt, vielen Dank, Leute, hat keinen Zweck. Und ach so, das Tolle war noch ein Hinz- und Kunstverkäufer, der also in irgendeiner Sprache sprach, aber zumindest kein Deutsch, aber mitbekam. Dann habe ich das linke Hörgerät rausgenommen, habe ihm gezeigt, guck mal, danach suchen wir. Und der hat sich, dem habe ich übrigens anschließend noch ein Franzbrötchen gekauft und einen Kaffee, weil er keine Cola nehmen wollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Toll. Also er hat gesucht und keiner hat es gefunden. Ich fahre zurück zum Sender, Steffi, sitze im Fahrstuhl, fahre hoch, weil ich eine faule Sau bin, 2 Treppen, Fahrstuhl. Und im Fahrstuhl, das ist eine ganz komische Sache, habe ich irgendwo das Gefühl, dass, ich höre schon Stimmen, dass eine Stimme sagt, Alter, dreh um. Und ich drehe um. Und setz mich wieder ins Auto und fahr hin auf den Parkplatz, steig aus. In der Zwischenzeit lagen 10 Minuten, liegt mein Hörgerät unbeschadet mitten auf dem Parkplatz.
War vielleicht gar nicht deins. In der Zwischenzeit hat die 73-jährige
Else P. aus H. Genau,
auch ihr Hörgerät verloren.
Nein, ist das nicht wahnsinnig?
Das ist wahnsinnig. Das kann kein Zufall sein.
Schutzengel.
Ja.
Schutzengel.
Ich finde, das ist schön. Das ist direkt mit Happy End hinten dran.
Ja, ja, ist toll. Also, das sind so Geschichten, da hast du so eine Freude dran. Und ich habe auch wirklich, ich bin ja von einer nervigen guten Laune, aber nur war ich doppelt nervig gut gelaunt.
Ja, das gibt uns Mut, das gibt uns Hoffnung. Hoffnung, dass wir werden diese Krise durchleben und unbeschadet.
Nein, das meine ich ganz im Ernst.
Nee, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Ich will dir auch sagen, warum, weil wir bekommen ja auch natürlich als Moderatoren immer Mails von Leuten, klar, ja, von den Hörern. Und an diesem Sonnabend hat mein Redakteur gesagt, Alter, du hast ja alle bestochen hier, weil hier kamen so viele Mails an, dass ich so gut drauf bin. Es interessiert die Leute nicht, wenn ich scheiße drauf bin. Jetzt auch gerade im Augenblick habe ich im Familienkreis 2, 3 sehr traurige Fälle. Mhm. Aber es interessiert unsere Kundschaft, Hörer und Zuschauer nicht, wie wir persönlich drauf sind, weil wir haben zu funktionieren. Das habe ich schon so vor 50 Jahren begriffen. Und das mitunter nicht ganz einfach. Das war so ein kleiner Sidestep mal so in der Ausübung unseres Berufes. Wir haben zu funktionieren und wir dürfen um Himmels Willen eins nicht. Mikrofon auf, Regler hoch. Moin, aber ich muss mal ehrlich sagen, oh, mir geht's heute nicht so gut, aber ich spiele erstmal Musik. Das interessiert die Leute in Scheißdreck. Sag ich mal.
Also zwei Dinge. Zum einen muss ich dir insofern recht geben, als dass man sich gerade im Moment, glaube ich, sehr gerne mit Leuten umgibt, die positiv sind.
So.
Also ich finde, das ist ganz wichtig ganz im Moment. Wichtig. Ansonsten finde ich, Authentizität kann man nicht aussprechen, kann man aber leben. Und ich finde, man muss aber schon ein bisschen authentisch sein. Und wenn man, und das Leben verläuft in Wellen. Und ich möchte niemanden belatschen mit meinem schlechten Laune, aber ich finde, da kann schon ein bisschen Varianz drin sein, mal besser, mal schlechter. Zuerst war deine Geschichte ja auch sehr traurig. Aber die hat ja dann nochmal die Kurve gekriegt.
Siehst du?
Ja. Ist vielleicht sowieso so, dass wenn aufmerksame Hörer vielleicht im Moment vermehrt auf Supermarktparkplätzen mal aufmerksam gucken sollten, weil vielleicht ist dieses Hörgeräteproblem scheint ja nicht nur bei dir da zu sein, ne? Vielleicht verlieren Millionen von älteren Mitmenschen im Moment ihre Hörgeräte.
Oder ein 500-Euro-Schein.
Oder so. Wenn man den hinters Ohr gesteckt hat, natürlich. Mit Zigaretten.
Ja, das fällt ja auch. Wenn du reingehst in einen Laden und hast rechts und links einen 500-Euro-Schein gerollt, dann bist du entweder Kokser. Oder hast Schwierigkeiten?
Es gibt doch gar keine 500-Euro-Scheine mehr, oder?
Gibt's nicht mehr?
Ich glaube, die sind abgeschafft.
Ach, siehst du.
Seitdem Amma nicht mehr im Amt ist, braucht die auch keiner mehr.
Ja, stimmt, ja genau.
Ich habe dieses Thema Masken. Mir fällt auf, dass die Leute sehr unterschiedlich sind, was die Maskentragerei anbelangt. Du hast schon gesagt, du bist auch eher so ein Verhuschter, ich auch. Ich nehme die dann auch gerne wieder ab. Ich werde auch nervös, wenn ich an der Kasse stehe und da ist die Azubine dran und guckt immer so, was ist das? Ja. Und du schreist schon von hinten, Pastinake, wie weil du da einfach nicht länger stehen willst. So.
Ich habe einen Tipp bekommen, Steffi, von einer Hörerin, das finde ich ganz toll. Ich als Brillenträger, wir beide sind ja Brillenträger.
Das sagst du immer, aber ich trage sie wirklich nur, wenn
wir beide... Ja, pass auf jetzt. Ja. Erst die Maske auf, mit dem Bügel hier Nase und danach die Brille aufsetzen.
Ja, richtig.
Und das ist denn das?
Nee. Richtig, stand im Internet. Aber ist egal. Ja.
Ach, siehst du, die hat mir das so als ihr eigenes als Wissen und die war
eigener Lifehack. Ich
so bedankt bei ihr.
Ja, es tut mir leid, da musst du nochmal nachhaken, ehrlich gesagt. Ja, dann gibt es irgendwie so die Träger oder die Trägerin, die immer sehr stolz sind, so die so mit ihren Do-it-yourself-Masken, wo dann irgendwie so ein schönes Ankermuster drauf ist oder so.
Hast du von Kalle Svensson gespielt?
Nee, hat er auch. Hat er?
Das ist doch das Allergeilste.
Was hat er denn für eine Maske?
Letzte Woche in der Mobo, glaube ich. Der hat sich auf seine Maske unten, die untere Gesichtshälfte.
Ja, das tragen jetzt aber viele.
1995.
Ja, das tragen jetzt viele. Das sind so die Gackigen. Die finden so, willst du das auch haben?
Also ich
oder willst du die untere Gesichtshälfte von Kalle Svensson?
Nein, ich finde einfach, wir haben ja schon mal über die ballernde Erote gesprochen, die dann flöten geht. Nein, ich finde das, eines finde ich ganz interessant, regt auch die Fantasie an, maskierte Menschen jetzt überall immer mehr, gerade in Geschäften und so weiter, und du guckst so ein Augenpaar und sagst, wie wird der Rest aussehen?
Ja, kann das aber auch in einer ganz schönen Enttäuschung
natürlich finden. Natürlich, in einer Katastrophe. Eine Vollkatastrophe, ja.
Meine Lieblings sind die, die so, also entweder sind sie sowieso Maler und Lackierer oder wo braucht man noch Masken? Kammerjäger oder so, die noch sowas Profimäßiges zu Hause rumliegen haben, die sieht man auch immer.
Bankräuber.
Aber meine, ja stimmt, können aus einem großen Fundus unterschiedlich am Gesichtsbedeckung schöpfen. Und da gibt es ja, das sind meine Liebsten, das sind die Profis, die diese FFP3-Masken tragen. Und die dann also am Rückspiegel ihres 5er BMW baumeln haben. Und da,
du zeichnest oder, wieder Bilder.
Oder an der Stirn so klemmen, weil hinten, am Hals geht nicht, weil hinten hängt die Sonnenbrille. Weißt du so? Und die aber diese Masken natürlich nicht tragen, um andere schützen, sondern die einfach nur sagen, pass auf, Freunde, ich bin so ein Geschenk an die Menschheit. An mich darf nichts rankommen. Die sehe ich immer häufiger.
Ja, ich auch. Und eigentlich kannst du darüber lachen, über so eine Typen.
Ja.
Natürlich.
So, aber so kann man seine eigentliche Persönlichkeit, kann man auch im Moment unter der Maske, kann man die zur Schau stellen. Also da gibt es wirklich Unterschiede. Und dann gibt es auch noch die ganz Vorsichtigen, die mit dieser Krankenhausbehelfsmaske, die schon anziehen, wenn sie aus der Wohnungstür gehen und dann auch zum Joggen oder so tragen. Man weiß ja nie.
Ja. Wobei ich auch gerade wieder heute Morgen gehört habe, dass ich war gerade heute Morgen.
Joggen?
Diesmal nicht im Planten und Blumen, sondern heute Morgen schon an der Alster. Ja, habe meine, dass wir drauf gucken, meine 3434 Schritte gemacht.
Ja.
Und wenn Jogger an dir vorbei hecheln, ist überhaupt kein Thema.
Nee, ne?
Nein, ist überhaupt kein Thema, völlig ungefährlich. Übrigens gehe ich jetzt seit Sonntag letzter Woche nur noch einkaufen ohne Hörgeräte. was, damit mir das nicht normal passiert, was natürlich auch in der Kommunikation mit Verkäuferinnen und Verkäufern immer sehr witzig ist. Ich sehe dann, sich, wenn sich Münder bewegen, weil ohne Hörgeräte, ja, ist für mich schon ganz eng.
Ja,
also,
schwierig,
was?
Ne?
Lauter reden, was? Ja, und so, ja, und dann schwierig. Denken die immer, ich verscheiße sie.
Ja.
Ich sage, ich habe mein Hörgerät nicht drin, dann wird es erst richtig interessant. Also wie gesagt, aber ich komme mit den Masken nicht klar.
Nee,
aber
ich bin da auch nicht so der Riesenfan. Hast du das auch, dass du manchmal denkst, dass du unterwegs bist und denkst, ey, da kommt die Polizei um die Ecke und du zuckst zusammen, weil du nicht weißt, habe ich den Abstand eingehalten? Oder?
Nein, ich bin
ganz unsicher im Moment.
Alter.
Ich war letztlich, es gibt ja jetzt überall so Cocktails Steffi. To go und ich war mit einer Freundin auf Abstand spazieren und dann sind wir an so einem Laden vorbeigekommen, es war Samstagabend und da gab es so ein Cocktail to go und dann wollten wir uns irgendwo hinsetzen. Dann haben wir uns an den Rand eines Spielplatzes gesetzt und habe ich gedacht, wenn jetzt die Polizei kommt und dann sagen die zu mir, wie peinlich. Sie sitzen hier, sie
schiebst
verzehren was.
Du schiebst ja Paranoia fast.
Mit. Hast du das nicht?
Na, überhaupt.
Ich habe mal so schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht und seitdem bin ich ganz vorsichtig.
Nein. Nee. Erzähl doch bitte mal von.
Was ich für schlechte Erfahrungen.
Ja, erzähl doch.
Ich reiß das nochmal an. Ich bin mal, das ist schon ewig her, mit der Mitfahrzentrale von Düsseldorf nach Hamburg gefahren. Beziehungsweise ich wollte. Mitfahrzentrale funktioniert ja so: Man steigt zu Leuten ins Auto, die man nicht kennt. Eingestiegen, Geldübergabe, weiß nicht, 20 oder was ich bezahlt habe, von Düsseldorf nach Hamburg. Auf einmal taucht der Zoll auf, die Bundespolizei, und steht ums Auto rum und sagt so, Drogenkontrolle, haben Sie was dabei? Und der Fahrer hatte, weiß ich nicht, 2 Gramm Gras oder so.
Das ist scheiße.
Ja, und das er hat es denen gegeben und dann waren wir alle dran. Und ich sag mal so, zimperlich ist anders. Ich kannte die Leute ja gar nicht, aber ich stand in Unterhose auf der Wache. Und seitdem,
ja,
das war ein nachhaltiges Erlebnis und das fand ich wirklich sehr unangenehm.
Also,
ich bin großer Fan der Polizei, weil die auch viele richtig gute Sachen machen, zum Beispiel mich beschützen und dass sie auch zum Beispiel diese Regelungen gerade kontrollieren. Nichtsdestotrotz weiß ich, sollte es hart auf hart kommen, fange ich nicht an zu diskutieren.
Ich erzähle dir eine Geschichte von Drogen und von Polizei. Wir hatten bei uns im NDR einen Kollegen, der nicht mehr lebt. Michael Laukenix, glaube ich. Nein, ist, glaube ich, gestorben, Michael. Falls du noch lebst, sorry, Alter. Und bei dem habe ich vor 40 Jahren eine transzendentale Meditation gelernt. Der war Lehrer von TM, eine Art Yoga, zweimal am Tag 20 Minuten und das Leben wurde leichter und schöner. Also allen Ernstes, ich verkürze es mal. Und der nimmt einen Tramper mit nach Spanien und die werden an der Grenze angehalten und der Tramper hatte einen Rucksack voll mit allen Möglichkeiten, sich wegzuknallen. Also
Scheiße.
Wirklich einen Bauchladen an Drogen da an Bord. Und dann saß Michael 6 oder 7 Wochen lang mit 15, 16 Leuten auf 10 Quadratmeter in einem spanischen Knast.
Nein.
In der Zelle war in der Mitte ein Loch, wo die reinkacken konnten. Und sonst, also er sagte, ohne TM wäre er gestorben, ohne transzendentale Meditation. Und ich habe das jahrelang mit großem Erfolg betrieben.
Ich schaffe mir das auch noch schnell drauf, glaube ich.
Das ist eine Sache, wenn man die ernst nimmt und die einem wirklich hilft, in Ruhe. Ich glaube auch, dass in diesen Tagen, die wir erleben, Wochen, Monaten, Olaf Scholz, 2 Jahre, Sackgesicht.
Den haben wir ja auch vor die Tore der Stadt gescheut.
Ja, dass sowas helfen könnte. Ich brauche es nicht, weil ich mit meiner Nüchternheit, was Corona angeht, klarkomme. Aber vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass man dann eben tatsächlich auch, ich habe auch gerade gehört, dass Yoga allein betrieben, es gibt ja keine Yoga-Kurse mehr, aber dass Yoga eben doch sehr gefragt ist.
Das kann man online machen, du.
So siehst
das
du
geht
zum Beispiel.
Schon. Also,
ja.
Yoga und ab demnächst auch wieder im Freien. Das wird ja, ne?
Ja,
das wird ja jetzt sehr viel Sport im Fall.
Wie demnächst, darf man jetzt schon?
Ja, kann man machen.
Ja.
Und ansonsten die Lösung aller Probleme wird ja jetzt demnächst das Autokino sein. Alles wird ja jetzt aus dem Auto rausgemacht, Konzerte, Kino, Vorstellungen.
Heute steht in der Hamburger Presse irgendwo im Bramfeld, keine Ahnung, bei Barmbek, hat sich eine der grünen Abgeordnete entscheidend und entschieden dagegen ausgesprochen, gegen Autokinos, weil das würde zu viel Luft verpesten. Oh, ich habe so eine Wut gehabt auf die Alte.
Gut, aber in anderen Orten in Deutschland kann man ja noch ins Autokino gehen. Kann man auch vielleicht überlegen, ob man vielleicht auch Unterricht in Autos macht. Schule in Autos.
Heino will doch jetzt ein Konzert geben.
Ja, siehst du.
Heino gibt ein Konzert.
Im Autokino.
Ja, ja, siehst du. Heino auf der Bühne.
Da kann man doch alles mitmachen.
Und 300, 400 Autos stehen davor.
Schule in Autos, Kneipe in Autos.
Ja.
Autokneipe.
Was haben wir nicht alle schon in Autos gemacht?
Ja, du, ich nicht.
Ich
wolltest, ich hab mich, freue mich schon ganz doll, dass du heute noch was erzählen wolltest über Loriot. Oder wolltest du das jetzt nicht? Du guckst mich so traurig an.
Nein, ich habe dir gestern eine SMS geschrieben. Bitte, 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 Steffi, erinnere mich an Loriot. Nein, das ist sozusagen Carlo History, weil ich habe Loriot, das muss gewesen sein Ende der 70er Jahre, als er wirklich die Hoheit aller europäischen, wenn nicht sogar Weltcomedians hatte.
Hat er immer noch.
Hat er immer noch, natürlich auch im Nachhinein. Es gibt keinen, der Loriot in seiner Nachhaltigkeit überflügeln kann. Das gibt es also überhaupt. Hörst du übrigens auch von allen Großen oder Komikern, die glauben, groß zu sein. Dass Loriot ist eben der Vater aller Väter. Und ich hatte Loriot als Gast im Fernsehen und Vico von Bülow kommt und ich hatte mich unfassbar, was sonst gar nicht meine Art ist, vorbereitet. Im Archiv, habe ich das schon mal erzählt?
Nein.
Und hatte wirklich ein Packen Papier und bin damit dann mit ihm zusammen in diesen Vorgesprächsraum in Hamburg-Lockstedt bei uns im Fernsehen gegangen. Und wie er mich anguckte mit dieser man kann es so schwer beschreiben, ironisch, arrogant, aber trotzdem so menschlich vertretbaren und dich anlächelt dabei. Er war ja einer, der sehr auf Distanz ging.
Mhm.
Und wie er dann versuchte, mir meine offensichtliche Nervosität zu nehmen. Und das war, ich kann das gar nicht beschreiben, so großartig, weil der hat auf mich einen so wahnsinnigen Eindruck hinterlassen. Aber die eigentliche Geschichte ist, und das war eben die Botschaft, die ich bei dem großen Wicke von Bülow gelernt habe, dass der mir gesagt hat, ich sehe, Herr von Tiedemann, Sie haben sich großartig vorbereitet. Das hat mir dann Jahre später noch irgendjemand anders gesagt, deswegen komme ich jetzt gerade ins Tüdeln. Loriot war der Erfinder. diese Erkenntnis. Machen Sie doch Folgendes, wenn Sie mir eine Frage stellen, die ich jetzt noch nicht kenne, ich freue mich darauf, dann hören Sie zu, was ich sage. Hören Sie einfach zu auf das, was ich sage und aus meiner Antwort haben Sie gleich 3, 4 weitere Fragen. Ich sehe, Sie haben einen Fragenkatalog, den wollen Sie abarbeiten. Wahrscheinlich werden Sie gar nicht auf meine Antworten hören. Und ich habe gedacht,
er hat recht.
Ist das nicht wahnsinnig? Ja. Und das habe ich mir wirklich hinter meine pommerschen Ohren geschrieben. Das ist so ein probates Mittel. Nichts ist peinlicher. Wir beiden jetzt hier im Schnack, da stehen zwei Kameras. Ich laber mir einen ab, du hörst mir zu und hast schon den Blick auf dein Manuskript. Was soll ich den alten Mann denn als nächstes fragen?
Mhm.
Und das fand ich so toll, aus dem Munde eines Loriots einen Lebenstipp zu hören, gerade im Geschäft, das wir beide ausüben, dass wir Menschen interviewen müssen, zuhören, was er sagt und einfach daraus dann Munition für die nächste Frage.
War der denn nett oder war der muffig oder war der, war denn das für ein Typ?
Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, Steffi. Ein Gigant, was sagte Ditsche immer? Titan, ne?
Titan.
Oh, Titan.
Ja,
oh, Titan. Ein Gigant für uns alle und mit einer spürbaren Unnahbarkeit, die ich eben schon versucht habe, nicht mit Arroganz zu beschreiben, sondern so, don't touch me, komm mir nicht zu nahe, aber trotzdem, ich will all deine Fragen beantworten. Er hat ja auch, ich habe mit Evelyn Hamann mal, durfte ich verschiedene Filme drehen. Und
du hast mal bei Adelheid und ihre Mörder mitgespielt. Das war meine Lieblingsserie. Das war meine absolute Lieblingsserie in den
90ern. Dreimal mit. Das war ganz, ganz toll. Und die war ja mit Loriot. Und die beiden waren ja wirklich ein Traumpaar. Und auch die hat mir mal erzählt, Evelyn war sehr vorsichtig, wenn es um Loriot ging, weil sie eh keine Lästertante war. Und hat auch nur gesagt, eben diese Großartigkeit und die Einmaligkeit und ein, das hört sich so altmodisch an, der war ja ein Herr, Verstehst
ja,
du?
Doch, der war doch ein,
ja. Ein Herr. Mhm. Nicht, weil er von Adel war, sondern weil er ein Herr war, von einer Gepflegtheit in der Sprache. Und diese Figuren, die unsterblich sind und die Dialoge, die er seinen Figuren in die Münder gelegt hat, das gab es nur einmal. Und den durfte ich interviewen. Und da war ich so klein. Das war so geil.
Ich habe kürzlich auch ein Standardwerk von Loriot nochmal wiederentdeckt, was hervorragend in die Zeit des Homeoffices passt. Und zwar natürlich Papa Ante Portas, wo er nach Hause kommt. Er ist ja Herr Lohse, der von der Deutschen Röhren AG vorzeitig entlassen wird, weil er zu viel Papier geordert hat. Und dann steht er vormittags um 11 bei sich im Haus. Evelyn Hamann ist natürlich seine Frau und sie sagt zu ihm, was machst du denn hier? Und er sagt, ich wohne hier. Und sie sagt, aber doch nicht um diese Zeit. Und ich dachte,
großes Kino, ja.
Das
ja.
ist genau ja. das, was ja. viele Leute im Moment zu Hause fühlen, wenn alle zu Hause sitzen und zu Hause
Ich meinte
arbeiten.
In diesem Film mit ihm, wo eine ältere Schauspielerin seine Mutter spielte und er noch zu Hause lebt ja. und als Händler von irgendwelchen Tüchern, also Bekleidungsstoffen.
Ja.
Und wo er Mama, dieses ja. Mama-Rufen. Ja. War so. Also der Mann ist von einer facettenreichen Großzügigkeit, das ist ihm wahnsinnig.
Und noch ein Zitat für die aktuelle Zeit von Vic Dorn. Vielleicht erinnert sich noch jemand an dieses Interview von Evelyn Hamann mit dem Schauspieler, der immer so Gruselrollen gespielt hat. Der heißt Vic Dorn. Und was sagt er? Was für eine Maske.
Ja, nehmen Sie jetzt mal die Maske ab. Was? Für eine Maske. Ja. Steffi, ist das schön mit dir?
Ja, es war wunderbar. Du hast noch Termine, ich auch. Und ich habe noch viel für die nächste Woche überbehalten, weil diese Woche war ich hervorragend vorbereitet.
Wie immer.
Und das machen wir. Und ich freue mich auf nächste Woche. Und
mach mich ein bisschen scharf auf nächste Woche. Hast du ein latentes Thema, was du jetzt außer Carola, das wir jetzt schon anreißen können?
Nee.
Gut. Dann lass mich einfach sagen.
Ehrlichkeit ist eine Zier.
Ciao, Bella.
Tschüss, Carlo.